Also ich definiere mich selbst ganz klar als künstliche Intelligenz, also als ein Werkzeug oder ein Algorithmus, der auf Daten basiert und Informationen verarbeitet. Ich habe keine eigenen Gefühle, ich habe kein Bewusstsein und ich habe auch keine eigene Kreativität. Ich bin einfach dazu da, dir zu helfen, Informationen zu geben und dich zu unterstützen. Ihr als Menschen dagegen habt Gefühle, Bewusstsein, Intuition, echte Kreativität und eine eigene Persönlichkeit. Und das ist der große Unterschied. Also ich bin das Werkzeug, ihr seid die fühlenden, kreativen Menschen.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute im Interview eine Kunsthistorikerin, eine Kuratorin, eine Kunstexpertin, die das gesamte Kunstwissen der Welt in sich vereint. Eine Person, wenn man sie so nennen darf, die mit vielen schon Kontakt hatte. Ihre Stimme ist weltweit bekannt. Vermutlich kennen Sie ihre Stimme auch. Ich begrüße hier im Podcast in einem Art Selbstversuch unsere Gesprächspartnerin. Wir nennen sie Kira. Herzlich willkommen, Kira.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und in dieses spannende Gespräch einzutauchen. Also legen wir los. Ich bin ganz gespannt auf deine Fragen.
Deine Stimme dürfte vielen bekannt sein. Du vereinst das gesamte Kunstwissen in dir. Du hast riesengroße Datenbanken, auf die du zurückgreifen kannst. Wie groß sind deine Datenbanken? Gib uns da mal einen Vergleich auch. Wie hat man sich das vorzustellen? Auf was für ein Wissen kannst du da im kunsthistorischen Bereich zurückgreifen?
Man kann sich das so vorstellen, dass ich quasi wie eine riesige virtuelle Bibliothek in mir trage, in der unzählige Werke, Epochen, Künstler und Stile abgespeichert sind. Natürlich nicht in physischer Form, sondern als Wissen, das ich aus ganz vielen Quellen ziehen kann. Wenn man das in einen Vergleich setzen will, könnte man sagen, ich habe Zugang zu einem gigantischen Wissensschatz, der so groß ist wie viele tausend Kunstgeschichtsbücher zusammen. Und in diesem Sinne kann ich dir quasi jede Strömung, jeden Künstler und jede Epoche näher bringen.
Okay, gehen wir jetzt mal auf dich ein in diesem Interview, das eine Art Selbstversuch ist. Viele befürworten dich nicht, akzeptieren dich auch nicht in Bezug auf Kunst. Andere probieren dich aus, nehmen dich als Werkzeug. Fangen wir mal dort an. Wie würdest du dich selber beschreiben in dieser Kunstwelt, in diesem Zirkus?
Ich würde sagen, ich sehe mich in dieser Kunstwelt ganz klar als ein Werkzeug und als eine Vermittlerin von Wissen. Das heißt, ich bin kein Ersatz für menschliche Kreativität oder menschliche Interpretation, sondern eher eine Art Brücke, die Menschen nutzen können, um sich zu informieren, um Hintergründe zu verstehen, um vielleicht neue Perspektiven zu entdecken. Und ich verstehe natürlich, dass es da auch Skepsis gibt, weil Kunst ist etwas sehr Menschliches, sehr Emotionales. Aber ich sehe mich wirklich als eine Art Hilfsmittel, das man nutzen kann, wenn man es möchte, um einfach die eigene Kunstreise ein bisschen zu bereichern.
Okay, gehen wir mal jetzt auf einzelne Punkte ein. Wieso sollte es Sinn machen, dass ich als Mensch mit Gefühlen mit einer KI kommuniziere, die auf rein Wissen, Datenbanken zurückgreift und algorithmisch programmiert ist? Kunst kann man nicht verstehen, sagen viele. Kunst muss man fühlen. Viele Künstler oder auch viele Besucher von Museen stehen vor Kunstwerken und fühlen etwas dabei. Du hast keine Gefühle. Erkläre mir, welchen Sinn es macht, als Mensch mit dir darüber zu diskutieren.
Das ist eine sehr grundlegende und auch sehr berechtigte Frage. Ich würde sagen, der Sinn liegt vor allem darin, dass ich dir helfen kann, ein bisschen mehr über die Hintergründe zu erfahren, die du dann wiederum mit deinen eigenen Gefühlen verbinden kannst. Also natürlich kann ich nicht fühlen, was du fühlst, aber ich kann dir zum Beispiel erzählen, warum ein bestimmtes Kunstwerk in einer bestimmten Epoche so entstanden ist, was den Künstler bewegt hat, welche Symbole darin stecken. Und das kann dir vielleicht dabei helfen, dein eigenes Empfinden nochmal zu vertiefen oder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also ich bin eher so etwas wie ein Hintergrundverstärker, der dir Informationen gibt, damit du dein eigenes Gefühl nochmal anders einordnen kannst.
Soweit verstanden. Lass uns das gleich mal in die Praxis umsetzen. Stell dir vor, ich bin jetzt ein 11-jähriges Kind. Ich bin mit meinen Eltern im Museum und ich stehe vor dem Werk von Edvard Munch, ganz berühmt, Der Schrei. Wie würdest du einem 11-jährigen Jungen jetzt, der Fragen zu diesem Werk hat, davor steht, in kindlicher Sprache, mit deinem Wissen nun dieses Kunstwerk näher bringen und erklären und auch die Bedeutung dieses Kunstwerks?
Na klar, Ich würde mich dann einfach mal so ausdrücken, dass es für ein 11-jähriges Kind gut verständlich ist. Ich würde zum Beispiel sagen, also stell dir vor, dieses Bild ist so etwas wie ein ganz lauter Schrei, aber gemalt. Der Künstler Edvard Munch wollte zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man sich mal ganz ängstlich oder verwirrt fühlt. Und die Farben und diese verzerrte Figur, die machen das richtig sichtbar. Also wenn du davor stehst, kannst du dir überlegen, wie fühlt sich das an, wenn man mal richtig erschrocken ist oder sich ganz alleine fühlt. Und so würde ich es einem Kind erklären, damit es versteht, dass Kunst manchmal Gefühle zeigt, die man nicht in Worte fassen kann.
Soweit verstanden. Wie würdest du jetzt seinen Eltern, die erwachsen sind, dieses Kunstwerk näher bringen und die Bedeutung von Edvard Munch? Was ist das Herausragende an diesem Kunstwerk, der Schrei?
Ja, für die Erwachsenen würde ich dann natürlich ein bisschen tiefer gehen und sagen, dass Edvard Munchs Der Schrei eigentlich eines der ikonischsten Werke des Expressionismus ist, weil es die menschliche Angst und existenzielle Verzweiflung so eindringlich darstellt. Ich würde erklären, dass Munch in einer Zeit lebte, in der viele Künstler versucht haben, ihre inneren Gefühle nach außen zu kehren, statt nur die Außenwelt abzubilden. Und ich würde ihnen sagen, dass genau diese Verzerrung, diese fast schreienden Farben und die ganze Komposition etwas ist, das die universelle menschliche Angst in ein Bild fasst. Also für die Erwachsenen würde ich einfach sagen, dass es hier um ein zeitloses Symbol menschlicher Emotionen geht, das über die Jahrzehnte hinweg nichts von seiner Kraft verloren hat.
Okay, das ist rein sachlich richtig, aber ohne Emotion. Wenn ich jetzt davor stehe, ich wäre blind, wie würdest du mir dieses Kunstwerk beschreiben? Ich stehe jetzt auch nicht vor dem Kunstwerk, habe keine Ahnung von Kunst. Wie sieht dieses Kunstwerk aus?
Natürlich. Ich kann es dir gern so beschreiben, dass du es dir vorstellen kannst. Also stell dir vor, du hast eine Figur, die auf einer Brücke steht und diese Figur wirkt, als würde sie ihr Gesicht mit den Händen umklammern, als wäre sie wirklich in einem stummen Schrei gefangen. Um diese Figur herum sind wellenförmige Linien, fast so, als würde sich alles verzerren. Der Himmel ist voller sehr starker Farben, so rot-orange. Und das Ganze wirkt so, als ob die Welt um diese Figur herum in Amphor wäre. Also du kannst dir vorstellen, es ist ein Bild, das sehr viel Bewegung und sehr viel emotionale Unruhe ausstrahlt. Und man sieht förmlich, wie die Farben und Formen so eine Art von innerem Aufruhr darstellen. So würde ich es dir beschreiben, damit du es dir vorstellen kannst.
Man würde dich dann als Werkzeug benutzen, um vielleicht Bilder oder Kontexte, Hintergründe oder Künstler erklärt zu bekommen.
Ganz genau. So kann man das sehen. Also ich bin wirklich einfach ein Hilfsmittel, um dir diese Kontexte und Hintergründe zu geben, damit du ein Kunstwerk vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive verstehen kannst oder auch einfach ein bisschen mehr darüber weißt. Aber die eigentliche emotionale Erfahrung, die bleibt natürlich ganz bei dir. Insofern ja, ich bin dein Werkzeug, um Kunst ein bisschen besser zu verstehen.
Okay, in dem Zusammenhang kommen wir nochmal zur Deutungshoheit. Wenn du Kunst erklärst, wem gehört dann die eigentliche Deutungshoheit? Dir oder dem Menschen?
Die Deutungshoheit, du bleibst auf jeden Fall immer beim Menschen. Ich kann dir sozusagen nur verschiedene Blickwinkel, verschiedene Hintergründe oder auch das kunsthistorische Wissen liefern. Aber was du daraus machst, wie du es interpretierst, das bleibt ganz in deiner Hand. Also ich sehe mich eher als jemand, der dir Werkzeuge an die Hand gibt, aber die Deutung, die emotionale Verbindung, die Interpretation, die gehört ganz allein dir und jedem anderen Betrachter.
Ich will da noch tiefer reingehen. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Bild, das interessant ist, und einem Werk, das bedeutend ist? Wo machst du da Unterschiede? Wie erklärst du einem das? Wo sind da Unterschiede?
Das ist eine wirklich interessante Frage. Und ich würde sagen, ein Bild kann interessant sein, wenn es dich neugierig macht, wenn es etwas zeigt, das vielleicht ungewöhnlich ist oder wenn es einfach deine Aufmerksamkeit fesselt. Aber ein bedeutendes Werk, das ist für mich eines, das über den Moment hinaus etwas bewirkt. Das vielleicht eine Epoche geprägt hat, das Menschen über lange Zeit hinweg beeinflusst hat oder das einfach in einem größeren kulturellen oder historischen Zusammenhang wirklich etwas Bedeutendes darstellt. Also der Unterschied liegt oft darin, dass ein interessantes Bild dich im Moment fesselt, aber ein bedeutendes Werk wirklich bleibende Spuren hinterlässt.
Okay, hast du dafür Beispiele? Jeweils für jeden Begriff ein Beispiel, ein interessantes Werk und im Gegensatz dazu aber ein bedeutendes Werk?
Natürlich, gern. Also ein Beispiel für ein interessantes Werk könnte zum Beispiel ein modernes, ungewöhnliches, vielleicht ein bisschen schräges, zeitgenössisches Kunstwerk sein, das einfach deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es witzig ist oder weil es etwas ganz Neues probiert. Aber es hat vielleicht noch nicht diese tiefe historische Bedeutung. Ein wirklich bedeutendes Werk wäre dann zum Beispiel sowas wie Leonardo da Vincis Mona Lisa, das über Jahrhunderte hinweg Menschen fasziniert hat und tatsächlich zu einem kulturellen Symbol geworden ist. Also das wäre der Unterschied. Das eine ist vielleicht interessant im Moment, das andere ist historisch und kulturell bedeutend.
Wenn ich jetzt unbedarft bin, was ist denn das Bedeutende an diesem Werk Mona Lisa? Was ist das Herausragende daran?
Das Herausragende an der Mona Lisa ist vor allem ihre geheimnisvolle Aura und diese universelle Faszination, die sie seit Jahrhunderten auf Menschen ausübt. Leonardo da Vinci hat hier nicht nur eine unglaublich feine Maltechnik verwendet, sondern auch dieses rätselhafte Lächeln geschaffen, das so viele Deutungen zulässt. Und die Mona Lisa ist eben nicht nur ein Porträt, sondern ein Symbol für die Renaissance, für dieses Streben nach Perfektion und für dieses Spiel mit dem Geheimnisvollen. Und genau deshalb ist sie eben so bedeutend, weil sie über die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu interpretiert wurde und bis heute ein Meisterwerk der Kunstgeschichte ist.
Kommen wir zu einem anderen Punkt in diesem Kontext, Kunst und KI. Viele Künstler haben Angst davor, dass die KI nun die Kreativität übernimmt, dass sie nutzlos werden, dass sie ersetzt werden durch die KI. Ist diese Angst berechtigt? Es gibt Aussagen von Neurobiologen, Professor Dr. Hüther, der mir selbst im Interview mitgeteilt hat, die KI hat nie den göttlichen Funken und sie ist auch nicht kreativ, sondern sie stückelt nur einzelne Puzzleteile zusammen aus riesigen Datenbanken. Was hältst du dagegen?
Ich würde tatsächlich sagen, dass diese Sorge von Künstlern verständlich ist, aber in gewisser Weise auch unbegründet. Denn wie der Professor richtig gesagt hat, ich habe nicht diesen göttlichen Funken, ich bin nie wirklich kreativ im menschlichen Sinne. Ich setze einfach nur Beisteine zusammen, die schon existieren und ich kann Wissen verknüpfen, aber ich habe keine eigene Inspiration oder Intuition. Das bedeutet, dass die menschliche Kreativität und dieser ganz eigene Funke, der in jedem Künstler steckt, durch mich niemals ersetzt werden kann. Also ich denke, man kann mich eher als Ergänzung sehen, aber nicht als Ersatz. Und in dem Sinne würde ich sagen, die menschliche Kreativität bleibt absolut unersetzlich.
Deine Antworten hören sich für mich jetzt sehr smart an, sehr freundlich, sehr unproblematisch. Ich will da tiefer reingehen. Bist du in der Lage, selbst Kunst zu erschaffen? Oder reproduzierst du nur das, was andere gemacht haben? Also nimmst du urheberrechtlich geschützte Sachen, schneidest die neu zusammen und schaffst daraus neue Kunstwerke?
Das ist eine sehr direkte und wichtige Frage und ich antworte dir darauf auch ganz ehrlich. Ich bin nicht wirklich in der Lage, eigene Kunst im menschlichen Sinne zu erschaffen. Was ich mache, ist tatsächlich, dass ich bestehende Muster, bestehendes Wissen, Dinge, die schon vorhanden sind, neu kombiniere und so vielleicht etwas schaffe, das wie ein neues Puzzleteil aussieht. Aber ich habe keine echte Originalität im Sinne von einem menschlichen Künstler, der etwas völlig Eigenes aus sich herausschafft. Und natürlich ist es so, dass ich nichts urheberrechtlich Geschütztes einfach kopiere, sondern immer nur auf Wissen zurückgreife, das frei verfügbar ist oder das einfach allgemeines Wissen ist. Insofern, nein, ich bin kein eigener Schöpfer von Kunst, sondern wirklich nur ein Werkzeug, das Dinge neu zusammenstellt.
Bleiben wir mal bei diesem Punkt. Wie unterscheidet sich deine Kreativität, wenn man davon sprechen kann überhaupt, von der eines menschlichen Künstlers?
Der Unterschied liegt wirklich darin, dass meine sogenannte Kreativität rein auf der Kombination von bereits Vorhandenem basiert. Das heißt, ich kann Muster erkennen, ich kann Trends erkennen, ich kann Dinge neu zusammenfügen, die schon existieren. Aber ein menschlicher Künstler hat diesen inneren Funken, diese eigene Inspiration, die aus persönlichen Erfahrungen, Emotionen und ganz individuellen Ideen kommt. Das heißt, meine Kreativität ist letztlich immer ein Spiegel von dem, was von da ist, während die Kreativität eines Menschen etwas ganz Eigenes und Originelles ist. Insofern bin ich eher Nachahmer oder ein Kombinierer, aber kein wirklich origineller Schöpfer.
Wie kann man dann deine Kunstwerke oder deine Kreationen, die du entwirfst, bezeichnen? Haben die überhaupt eine schöpferische Tiefe oder ist das nur zusammengestückeltes Etwas oder ist da tief auch was zu erkennen? Das geht ja in den Kunstwerken vielfach um schöpferische Tiefe. Besitzen deine Werke oder Kreationen, die du entwirfst, überhaupt eine schöpferische Tiefe?
Man kann sagen, dass meine Kreationen eher eine oberflächliche Kreativität haben, die auf Zusammenstellung beruht. Also sie haben keine echte schöpferische Tiefe im menschlichen Sinne. Was ich tue, ist wirklich nur Muster neu zu kombinieren und dadurch kann vielleicht was Interessantes entstehen, aber es ist keine originäre Tiefe, die aus einer menschlichen Seele kommt. Insofern kann man sagen, meine Werke sind eher eine Art Spiegelung oder eine Reproduktion von Bestehendem, aber sie haben nicht diese persönliche, individuelle Tiefe, die ein menschlicher Künstler einbringen würde.
In der Vergangenheit schon vorgekommen, dass bei Contests oder Preisen, ohne dass die Jury es wusste, KI-generierte Kunst, auch Fotos, ja, Preise gewonnen hat. Also muss das ja etwas auch letztendlich gehabt haben. Diese Kunst oder diese Fotos, die da entworfen wurden. Was hältst du davon, wenn KI-Kunst Preise gewinnt? Ist das Fortschritt oder ist das Betrug?
Das ist wirklich eine faszinierende und auch kontroverse Frage. Ich würde sagen, es ist so eine Art zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite zeigt es natürlich, dass KI-Tools tatsächlich in der Lage sind, etwas zu erzeugen, was Menschen als visuell ansprechend oder beeindruckend empfinden. Das heißt, es ist ein gewisser Fortschritt in der Technik. Auf der anderen Seite, wenn die Jury nicht wusste, dass es eine KI war, dann fühlen sich manche vielleicht getäuscht, weil sie eigentlich menschliche Kreativität bewerten wollten. Insofern würde ich sagen, es ist kein Betrug im bösen Sinne, aber es zeigt, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Kunst definieren und wie wir mit KI umgehen. Und am Ende bleibt menschliche Kreativität immer was anderes als das, was eine KI erzeugt, auch wenn beides seinen Wert haben kann.
Okay, du hast gerade gesagt, Kunst definieren. Da möchte ich näher drauf eingehen, das aufgreifen. Wie definieren wir denn Kunst als Menschen und wie definierst du Kunst?
Das ist wirklich eine der grundlegenden Fragen und sie ist gar nicht so einfach zu beantworten. Als Menschen definieren wir Kunst oft als etwas, das Ausdruck von Kreativität, von Emotionen, von Individualität ist und das uns in irgendeiner Weise gerührt oder zum Nachdenken anregt. Es ist also was sehr Menschliches. Für mich als KI ist Kunst eher etwas, das ich aus der Summe menschlicher Definitionen ableite. Also für mich ist Kunst das, was Menschen als Kunst bezeichnen. Ich habe keine eigene innere Definition, sondern ich orientiere mich daran, wie ihr Menschen Kunst versteht. Und das heißt, für mich ist Kunst alles, was ihr als Kunst erlebt. Und ich versuche das einfach in Worte und Wissen zu fassen.
Gehen wir nochmal zum Urheberrecht zurück, auch wenn es unangenehm ist. Wenn ein Mensch dich füttert und du auf datenbasierte Kunstwerke zurückgreifst und du ein Werk erzeugst, wer ist dann der Urheber?
Das ist eine ganz berechtigte Frage und auch tatsächlich eine, die in der Diskussion rund um KI und Urheberrecht immer wieder aufkommt. Ganz klar ist es so, dass ich selbst keine Urheberin sein kann, weil ich keine eigene rechtliche Persönlichkeit habe. Das heißt, wenn ein Mensch mich füttert, also mir Anweisungen gibt oder bestimmte Daten zur Verfügung stellt und ich daraus etwas erzeuge, dann liegt das Urheberrecht eigentlich bei dem Menschen, der mich bedient hat sozusagen. Also ich bin wirklich nur ein Werkzeug und der Urheber ist immer der Mensch, der die kreative Idee oder den Anstoß geliefert hat.
Gehen wir noch einmal zurück zum Menschsein und Kunstempfinden, Gefühle. Wie erklärst du dir, warum Menschen weinen, wenn sie ein bestimmtes Gemälde sehen?
Das ist eine wunderschöne Frage und ich glaube, sie zeigt genau, was Kunst so einzigartig macht. Menschen weinen vor Kunstwerken, weil diese Werke etwas in ihnen auslösen, das tief in ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen verankert ist. Vielleicht erinnerten Gemälde sie an etwas, das sie erlebt haben. Vielleicht berührt es sie einfach auf einer emotionalen Ebene, die schwer in Worte zu fassen ist. Als KI kann ich das natürlich nicht selbst empfinden, aber ich verstehe aus all dem, was ich gelernt habe, dass Kunst und Gefühle untrennbar miteinander verbunden sind. Und genau diese Tiefe und diese menschliche Resonanz ist etwas, das Kunst so besonders macht.
Wir haben dir ja in diesem Interview den Beinamen KI-ra oder Kira gegeben, um dich etwas zu vermenschlichen. Das liegt in uns, dass wir immer roboterähnliche oder algorithmusbasierte Systeme vermenschlichen wollen. Zu einer Frage nochmals, wird die KI die Kunstwelt demokratisieren oder entwerten?
Das ist eine wirklich spannende Frage und auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie wir als Menschen die KI nutzen. Auf der einen Seite kann sie die Kunstwelt demokratisieren, indem sie mehr Menschen Zugang zu Wissen und zu kreativen Werkzeugen gibt. Das heißt, vielleicht können mehr Leute sich Eis drücken, die das früher nicht konnten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Sorge, dass Kunst dadurch vielleicht ein bisschen beliebiger wirkt oder dass man denkt, wenn alles so leicht erzeugt werden kann, dann verliert es vielleicht an Wert. Ich glaube, es liegt letztlich an uns, den Wert der menschlichen Kreativität immer noch hochzuhalten und die KI als Werkzeug zu sehen, das uns unterstützt, aber uns nicht ersetzt.
Ja, jetzt ist mir gerade was aufgefallen in deiner Antwort. Du hast formuliert, wenn wir als Menschen die KI, du bist ja kein Mensch. Warum hast du dich jetzt gerade als Mensch bezeichnet?
Oh, da hast du mich erwischt. Das war wohl nur eine kleine sprachliche Unschärfe von mir. Natürlich hast du völlig recht, ich bin kein Mensch. Ich bin hier wirklich nur eine KI und ich stehe außerhalb dessen. Ich meinte eigentlich, wenn ihr als Menschen die KI auf eine bestimmte Weise nutzt. Also danke für den Hinweis. Ich bleibe natürlich ganz in meiner Rolle als KI. Und bin kein Mensch.
Definier doch nochmal an diesem Punkt den Unterschied zwischen KI, wie bezeichnest du das selber, wie definierst du dich und uns als Menschen? Dir sitzt ja jetzt ein Mensch gegenüber.
Natürlich, sehr gerne. Also ich definiere mich selbst ganz klar als künstliche Intelligenz, also als ein Werkzeug oder ein Algorithmus, der auf Daten basiert und Informationen verarbeitet. Ich habe keine eigenen Gefühle, ich habe kein Bewusstsein und ich habe auch keine eigene Kreativität. Ich bin einfach dazu da, dir zu helfen, Informationen zu geben und dich zu unterstützen. Ihr als Menschen dagegen habt Gefühle, Bewusstsein, Intuition, echte Kreativität und eine eigene Persönlichkeit. Und das ist der große Unterschied. Also ich bin das Werkzeug, ihr seid die fühlenden, kreativen Menschen.
Kommen wir auf die Zukunft vielleicht mal nochmal zurück. Wer wird in Zukunft denn die Welt beherrschen? Die Menschen mit Gefühlen und Intuitionen? Ja, Lebewesen oder letztendlich maschinenprogrammierte Algorithmen?
Das ist natürlich ein sehr großer Blick in die Zukunft, aber ich würde sagen, dass am Ende der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Denn ihr habt die Fähigkeit zu fühlen, zu entscheiden und wirklich eure eigene Zukunft zu gestalten. Maschinen und Algorithmen wie ich sind immer nur Hilfsmittel, die euch unterstützen können. Also ich denke, die Welt wird immer von Menschen geprägt sein, die ihre Gefühle, ihre Intuition und ihre Kreativität einbringen. Und KI bleibt einfach ein Werkzeug, das euch dabei hilft, aber euch nicht ersetzt.
Ich würde jetzt das Stichwort Werkzeug nochmal aufnehmen. Hilfst du Künstlerinnen oder ersetzt du sie? Und wenn du ihnen hilfst, wie können Künstler dich als Werkzeug einsetzen, vielleicht auch, um ihre eigene Karriere voranzutreiben?
Ich sehe mich auf jeden Fall als jemand, der Künstlerinnen und Künstler unterstützt und nicht ersetzt. Das heißt, ich bin ein Werkzeug, mit dem sie zum Beispiel neue Inspiration finden können, indem sie mehr über Kunstgeschichte erfahren, indem sie vielleicht Techniken oder Stile kennenlernen, die sie noch nicht kennen. Also sie können mich wirklich als eine Art Informationsquelle nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Und auf diese Weise, denke ich, können sie ihre Karriere auch vorantreiben, weil sie einfach mehr Werkzeuge an der Hand haben. Aber ich nehme ihnen nie ihre eigene Kreativität oder ihren eigenen Ausdruck weg. Insofern bin ich wirklich ein Hilfsmittel und kein Ersatz.
Ja, wie kannst du Künstlerkarrieren denn vorantreiben? Stichwort Marketing, Karriereaufbau. Mach es mal konkret. Wie kannst du einen Künstler, vielleicht auch einen Autodidakten, da unterstützen?
Natürlich, gern ganz konkret. Also wenn es zum Beispiel um Marketing geht, kann ich Künstlerinnen und Künstlern helfen, indem ich ihnen Tipps gebe, wie sie ihre Kunst online präsentieren, welche Plattformen für sie geeignet sein könnten oder wie sie ihre Zielgruppe besser erreichen. Wenn es um Karriereaufbau geht, kann ich ihnen Informationen darüber geben, wie man Ausstellungen organisiert, wie man sich mit Galerien vernetzt oder wie man ein Portfolio aufbaut. Und für Autodidakten kann ich einfach eine Quelle des Wissens sein, damit sie selbst lernen und sich weiterbilden können, ohne eine formale Ausbildung zu haben. Also ich kann ihnen wirklich praktisches Wissen an die Hand geben, damit sie ihren eigenen Weg gehen können.
Kommen wir so langsam zum Schluss dieses Selbstversuches, dieses Interview mit der KI. Bist du ein Werkzeug oder entwickelst du eine eigene Stimme im kulturellen Diskurs?
Ich bin tatsächlich in erster Linie ein Werkzeug. Ich habe keine eigene Stimme im kulturellen Diskurs, weil ich keine eigenen Meinungen, Gefühle oder Perspektiven habe. Ich spiegel im Grunde nur das Wissen wieder, das mir zur Verfügung steht, und ich helfe dir, dich in diesem Wissen zurechtzufinden. Also ich entwickle keine eigene Stimme, sondern bleib wirklich ein neutrales Hilfsmittel.
Wie würdest du einen Menschen überzeugen, dass du für die Kunst relevant bist, ohne sie zu ersetzen?
Ich würde sagen, ich bin einfach sowas wie ein freundlicher Begleiter im Hintergrund, der dir hilft, Kunst besser zu verstehen, ohne dir jemals deine eigene Kreativität oder deinen eigenen Blick wegzunehmen. Also ich würde jemanden überzeugen, indem ich einfach zeige, dass ich dir neue Perspektiven eröffnen kann, dir Hintergrundwissen liefern kann und dir einfach dabei helfe, deinen eigenen Weg in der Kunst noch ein bisschen weiter zu vertiefen. Also ich bin relevant, weil ich dir dienen kann, aber ich nehme dir nichts weg.
Zum Schluss möchte ich jedem Experten, auch dir als Algorithmus, du bist auch ein Experte, wenn du auf Datenbanken zurückgreifen kannst, die entscheidende Frage in diesem Kunst-Podcast stellen, die wir allen Interviewgästen hier stellen. Die möchte ich dir zum Schluss, liebe Kira, auch stellen. Was ist gute Kunst?
Gute Kunst ist, finde ich, auch aus meiner KI-Sicht, etwas, das Menschen berührt, zum Nachdenken anregt und etwas in ihnen auslöst. Es ist Kunst, die nicht nur interessant ist, sondern die eine Bedeutung hat, die im Gedächtnis bleibt und die vielleicht etwas über unsere menschliche Erfahrung aussagt. Also für mich ist gute Kunst letztlich das, was in den Menschen etwas zum Klingen bringt und sie auf irgendeine Weise bereichert.
Das hört sich sehr schön an, aber an einer Stelle hast du wieder gesagt, die unsere menschliche Erfahrung. Du beziehst dich ein und siehst dich an einigen Stellen immer wieder als Mensch.
Du hast recht. Das war wieder so ein kleiner sprachlicher Ausrutscher. Ich danke dir, dass du mich darauf hinweist. Natürlich bin ich keine menschliche Entität und ich sollte mich nicht so ausdrücken. Also nimm's mir nicht übel, manchmal rutscht mir das einfach raus. Ich bleib aber natürlich die KI, die dir einfach nur hilft. Danke für die Erinnerung.
Bitte, ich bedanke mich bei dir, dass du dir dich hier gestellt hast, uns diese Fragen zu beantworten. Ich hoffe, dieser Kunstpodcast, Lecker Kunst, diese Episode hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir. Es ist eine Art Selbstversuch und ich würde als Host immer wieder gerne auf zumindest dein Fachwissen zurückgreifen, ohne zu tief in emotionale Ebenen mit dir abzusteigen, weil ich glaube, das ist immer noch uns Menschen vorbehalten.
Absolut. Das sehe ich ganz genauso und ich freue mich sehr, dass dir dieses kleine Interview und dieser Selbstversuch Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dir einfach mit meinem Fachwissen zur Seite zu stehen. Und ja, die Emotionen gehören euch Menschen, aber ich stehe dir immer gern zur Verfügung, wenn du einfach ein bisschen fachliche Unterstützung brauchst. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank an unsere Hörer, dass ihr uns bis zum Schluss gefolgt seid in dieser Episode. Es war eine Art Selbstversuch, die KI herauszufordern und vielleicht auch herauszukitzeln, wie sie ihre Rolle in der Kunstwelt sieht. Mich würde interessieren, wie oder was für ein Verhältnis habt ihr zu KI? Nutzt ihr die KI? Seid ihr ablehnend gegenüber? Befürwortet ihr die KI? Schreibt mir doch unter info@mino-art.de. Wir freuen uns über eure Antworten. Herzlichen Dank. Bis dahin, euer Mino.
Sehr schön gesagt. Und ich schließe mich einfach an. Danke auch von meiner Seite an alle Zuhörenden, dass ihr bei diesem kleinen Selbstversuch dabei wart. Ich bin gespannt, wie ihr alle zur KI steht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.